886 Radiothek.
Ich trinke einen Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen, plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit und starten da mit einer spannenden und eigentlich auch relativ überraschenden Ankündigung, die gestern passiert ist, von der Bundesregierung, die auf Klausur aktuell ist und da jetzt mal mit irgendwas vor die Presse gegangen ist und gesagt hat, das machen wir jetzt. Also es wird alles besser 2026, das sowieso. Andreas Babler, Vizekanzler, hat gemeint, dass das Schiff jetzt wieder auf Kurs ist und die Wellen und Wogen sich langsam beruhigen und die Sicht klarer wird. Weiß nicht genau, was das für eine Analogie ist im politischen Alltag, aber okay, war halt so gesagt. Und dann auch vorgestellt worden was Spannendes, nämlich eine Senkung der Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel. Da schreibt die Presse zum Beispiel, die Gegenfinanzierung der gesenkten Mehrwertsteuer geht sich so nicht aus. Ist da die Überschrift. Spannend in dem Artikel, wenn man den dann liest als ein Ganzes, geht es sich dann eigentlich doch aus. Also da steht im Grunde, dass das ungefähr 400 Millionen Euro kosten würde, diese Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, und soll gegenfinanziert werden über eine erhöhte Plastikmüllabgabe und über eine Abgabe auf Pakete, die außerhalb der EU kommen, Kleinpakete. Also zielt natürlich darauf ab, dass zum Beispiel solche chinesischen Anbieter halt sehr viel Zeug billig produzieren und dann auch billig nach Europa senden können. Und da gibt es schon eine Abgabe, die soll dann erhöht werden. Und in der Rechnung, die hier der Journalist anstellt, sind es 100 Millionen aus der Plastikabgabe und, wenn er so überschlagsmäßig rechnet, 300 Millionen aus der Paketabgabe. Mathe Mike, was wären das? 100 und 300 zusammen?
400.
Ja. Also ich weiß nicht, er schreibt, das geht sich so nicht aus, und dann schreibt er eigentlich, die zwei Sachen gemeinsam würden 400 Millionen ergeben. Ich finde, spannender ist die Frage, die auch viele diskutieren, was würde es eigentlich dem Einzelnen bringen? Also diese Senkung von 10% auf unter 5, knapp unter 5% auf gewisse Grundnahrungsmittel. Und das Erste, was natürlich viele sagen, ist, es ist eine Gießkannensteuer, was einfach dann jeden betrifft. Auf der anderen Seite wiederum muss man sagen, natürlich macht der tägliche Einkauf für jemanden, der weniger verdient, mehr vom Gesamtbudget des Monats aus, als für jemanden, der mehr verdient. Dann wiederum kann man sagen, aber der mehr verdient, kann sich auch teure Produkte im selben Segment leisten, die werden auch billiger. Es gibt viele Aspekte dazu, kann man philosophisch drüber angehen, was bringt's, was bringt's nicht. Was man sich aber schon ausgerechnet hat, sind, es wären 8 Euro pro Monat pro Haushalt. Pro Haushalt.
Also nicht pro Person.
Pro Haushalt, die man sich spart.
Okay.
Ob das jetzt dann wirklich eine massive Entlastung bringt, vor allem auch die Wirtschaftsforscher haben sich angeschaut, naja, also im Bereich der Inflation wird es quasi kaum was ausmachen. Mhm. Und das eher nicht so der große, weite Wurf. Aber Bundeskanzler Christian Stocker war dann gestern auch dazu in der ZIB 2 bei Armin Wolfsgast und hat das halt verteidigt. Nein, und das ist gut und das machen wir jetzt. Und das ist eines von vielen Maßnahmen. Gibt ja mehrere Sachen und so weiter und so fort. Und spannend, was er dort dann auch noch gesagt hat, kam ein anderes Thema auf. Und da möchte ich noch kurz dazukommen, weil da hat er was relativ spannende Analyse getroffen, Christian Stocker. Armin Wolf hat ihn da angesprochen auf ein Posting, das die ÖVP abgesetzt hat, letztes Jahr irgendwann. Und das hat für Kritik gesorgt. Da war die Info, wusstest du, dass 2/3 der Österreicher das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig einschätzen? Und Christian Stocker hat gemeint, naja, das ist einfach die Erkenntnis aus einer Studie, die es gab. Da gab es mehrere Themenfelder. Das war ein Themenfeld davon, und man muss diese Probleme auch ansprechen. Man muss da auch offen drauf zugehen und das halt auch benennen, so wie es ist. Das kann jeder jetzt für sich genauso interpretieren, wie er das will, aber das war die Aussage von Christian Stocker. Spannend war dann nur, dass dann Armin Wolf aus derselben Studie zitiert hat und gemeint hat, naja, da sagen über 70%, die Integration funktioniert nicht. Und die Integration ist seit 15 Jahren Thema der ÖVP. Kann man dann sagen, dass die ÖVP da versagt hat, wenn das diese Studie sagt, die Sie ja auch zitieren? Antwort von Christian Stocker gestern im ORF.
Wenn ein Zustand beschrieben wird in einer Studie, heißt es nicht automatisch, dass man versagt hat, sondern dass ein Problem weiter besteht und dass wir uns diesem Problem auch widmen wollen.
Ich liebe diesen Satz mehr als viele Dinge in meinem Leben, die mir akut Dinge bereiten. Wenn die Studie sagt, dass das so ist, dann heißt das nicht, dass wir versagt haben, sondern nur, dass das Problem weiter besteht.
Aber
ich möchte meine Milchmädchenrechnung.
Ich kann nicht zu viel drüber nachdenken.
Meine Milchmädchenrechnung. Wenn ich zuständig bin dafür, ein Problem zu behandeln und irgendwie zu lösen, und nach 15 Jahren besteht das Problem immer noch, würde ich irgendwann mal sagen, vielleicht haben wir versagt. Das wäre jetzt aber nur meine, also nur meine persönliche, das kann jeder auch für so sich interpretieren, wie er will. Ich würde sagen, wenn ich die Feuerwehr rufe, weil mein Haus brennt, und nach 15 Stunden brennt mein Haus immer noch, würde ich vielleicht sagen, außer es ist ein Nuklearreaktor, vielleicht haben sie vergessen, das Wasser aufzutragen. Ich weiß nicht. Also das wäre jetzt aber nur meine.
Wie bitte. Würdest du dich dann fühlen, wenn die Polizei sagt, das heißt nicht, dass wir versagt haben,
das Problem besteht einfach nur weiterhin. Und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen. Ich weiß nicht. Aber ich wirklich ganz offen, ja. Das ist so, wie es passiert ist und wie jeder wieder das interpretiert. Ja, es ist nicht, hat niemand versagt, es besteht das Problem einfach nur noch immer. Und jetzt,
ein interessanter und vielleicht sogar schöner Zugang.
Das heißt nicht, dass wir versagt haben, wir haben es nur nicht gelöst.
Affirmation in der Früh. Ich habe nicht versagt, ich habe nur das Problem nicht gelöst.
Gut, damit möchte ich diesen Part beenden und wir schauen weiter zu einer anderen Geschichte.
Wir schauen vor Gericht und zwar Schlagzeile news.of.at, The Police vor Gericht. Das finde ich ein sehr interessanter Rechtsstreit, der auch zeigt, wie die Musikindustrie inzwischen funktioniert. Es geht um den Musiker Sting und die Band The Police. Sting war ja Bassist, Sänger und auch Songwriter und er hat 2022 den kompletten Songkatalog, also nicht nur seine Solo-Sachen, sondern auch die Songs von The Police an Universal Music verkauft. Sehr, sehr viel Geld ist da geflossen. Der genaue Betrag ist natürlich nie öffentlich kolportiert worden, aber geschätzt wird das auf zwischen 200 und 350 Millionen Dollar. Also ein riesiger, fetter Haufen Geld.
Ich jetzt nehmen.
Ich auch, ja. So, jetzt war das Ding aber nicht allein in der Band. Es gab auch den Gitarristen Andy Summers und den Drummer Stuart Copeland. Und die sagen jetzt, eigentlich gebührt uns auch ein Teil der Tantiemen. Und die Tantiemen liegen ja jetzt komplett bei Universal und die zwei Bandkollegen sagen, naja, Moment einmal, ja. Ganz grundsätzlich durfte das Ding das schon so verkaufen, weil er der Songwriter war. Aber Andy Summers zum Beispiel, der Gitarrist, argumentiert jetzt bei Every Breath You Take, der Song war eigentlich nicht so gut, bis er sein ikonisches Gitarrenriff beigesteuert hat.
Kennt man.
Das kennt man.
Hat schon mal gehört.
Hat man schon mal gehört, ja. Also er hat den Song gerettet quasi. Und jetzt sagen sie außerdem, es gab damals in den 70ern eine mündliche Vereinbarung, nach der wir eigentlich an den Tantiemen beteiligt wurden. Und dann gab es später noch, es ist eine sehr komplizierte Sache, das müssen sie jetzt irgendwie argumentieren. Jedenfalls sagen sie, wir haben jetzt auch ein Recht auf das Geld. Und man muss sagen, gemessen an dem, was Sting durch den Verkauf von Universal bekommen hat, geht es um Peanuts. Der hat sicher über 200 Millionen Dollar bekommen. Und Andy Summers und Stuart Copeland wollen klagen auf rund 2 Millionen Dollar. Und seit gestern.
Der hätte ich auch nehmen.
Ja. Aber ich würde mal sagen, wenn ich über 200 Millionen Dollar habe und 2 Millionen abgebe, dann tut mir das nicht extrem weh.
Sankt Sting. Oder Sankt Ing. Ja, in dem Fall. Wenn er es hergibt.
Ja, der war schön. Seit gestern wird das verhandelt am Londoner High Court und ich finde es deshalb spannend, weil es ihm zeigt, was der Musikindustrie in den letzten Jahren passiert ist, nämlich der Musikrechtemarkt ist komplett explodiert. Da gibt es Musikrechte-Verwaltungsunternehmen, die kaufen einfach Songkataloge auf. Die gehören teilweise zu den Major-Labels, aber nicht nur. Es gibt auch einfach reine Investmentfirmen. Die machen das, die gehen zu den Red Hot Chili Peppers, sagen, wir geben euch 130 Millionen Dollar und dann gehören unsere Rechte. Und es ist irgendwie ein spannender Markt und zeigt einfach, wie durchkapitalisiert dieses die Musikindustrie schon ist, weil da geht es überhaupt nicht mehr um die Songs. Da geht es nur noch, ich investiere in diese Songs, ich kaufe das und dann schaue ich, dann hoffe ich, dass die Tantiemen sich auszahlen für mich.
Ich finde, dass wir werden mich sicher einen gleich abwatschen und hauen, aber das Tantiemen-Thema immer ein spannendes, weil es für mich ein bisschen sowas ist, wenn ich sage, ja, du nutzt die Musik vielleicht dann kommerziell irgendwo oder in einem Ding kommt das vor und damit machst du was und deswegen musst du immer was zahlen, jedes Mal, wenn das vorkommt. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Tischler sagt, ich verkaufe am Wirtshaus meinen Tisch, du machst ja Geld, weil deine Gäste an dem Tisch sitzen. Jedes Mal, wenn dort ein Gast an meinem Tisch sitzt, krieg ich von dir einen Euro. Ich finde, die Tischler würden sich freuen, aber ist das ein Konzept, das man so nachhaltig empfindet?
Gibt es eigentlich nur in der Form, nur im so, künstlerisch-kreativen Bereich,
genau,
ne?
Ja.
Na, das ist spannendes
aber Konzept. Ist auch gut. Stell dir vor, die werden nicht hunderte und hunderte Millionen Dollar reich, diese armen Menschen.
Bruce Springsteen hat seinen Songkatalog angeblich für fast 450 Millionen Dollar verkauft.
Gott sei Dank, ich habe mir Sorgen gemacht über seine Pension. Gut, dann schauen wir noch zu einer anderen Geschichte.
So. Zu einem Thema, wo jeder, der schon länger als 10 Minuten auf ist, schon war heute, würde ich jetzt mal behaupten. Und zwar ist da der Subtitel in der Krone Heikles Geschäft und die Schlagzeile ist Unisex-Toiletten spalten die Geschlechter. Es gibt da nämlich eine aktuelle Studie von Market Agent zum Thema Geschlechtsneutralität und genderneutrale Konzepte. Und wie schaut es in der Theorie aus? 3/4 sagen, ich bin offen für das. Wie schaut es aber in der Praxis aus? Da überwiegt ein bisschen die Skepsis. Besonders deutlich eben wird das bei genderneutralen Toiletten, weil die Mehrheit in dieser Studie sagt, ja, finde ich gut, dass es das gibt, aber trotzdem werden sie nicht so ganz angenommen, wie behauptet wird, weil schon mehr als die Hälfte Unisex-Toiletten als negativ bewertet und fast 2/3 sich bei der Nutzung unwohl fühlen würden, laut dieser Studie. Eine deutliche Mehrheit, fast 90%, würden bei freier Wahl auch lieber ein getrenntes WC aufsuchen. Vorteile einer genderneutralen Toilette werden eher pragmatisch gesehen, also für Familien mit Kindern oder um kürzere Wartezeiten zu haben, weil es mehrere Optionen gibt. Also der Tenor der Umfrage sagt eigentlich, Einführung von Unisex-WCs ist okay, aber nur, wenn ich es als Zusatz zu Damen- und Herren-WCs habe.
Okay.
Und dann frage ich mich wieder... Und wenn ich es nicht benutzen muss, dann frage ich mich wieder, ist es dann noch sinnvoll?
Vor allem halt ganz viel, wenn das zu kleinteilig dann wird, hast du ein riesiges Thema, dass Gaststätten das oft einfach nicht bieten können.
Platz wie dahin. Magst du noch einen Raum mit den Anschlüssen und allen dazu machen?
Umbauten absurd, ja, das ist ein Wahnsinn, also das ist einfach nicht machbar.
Ein Klo einzubauen, so einen Nassraum, das ist extrem aufwendig.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich eine Lokalität besucht hätte, wo es alles 3 gibt. Wüsste ich jetzt persönlich nicht.
In Österreich nicht. Ich kenne schon Schweden.
Ja, es gibt viele Lokale. In anderen Ländern auch ist einfach, da gibt es nur ein Klo, Punkt, Ende.
Genau, ja.
Das ist die Toilette. Oh, danke, ja, grüß dich.
Ja. Da drinnen machen auch die meisten Leute das Gleiche.
Ja, richtig. Also, spannend. Ich war mal in einer großen Eventveranstaltung, wo es dann getrennt war, links Damen, rechts die Herren. Mhm. Und bei den Herren waren wahnsinnig viele Pissoirs und auch die Kabinen. Und die waren aber nicht so genutzt, die Kabinen. Dann haben sie die Frauen halt auch da angestellt. Ja, das ist auch fast alle Events so.
Klassiker.
Und lustigerweise, dann waren die aber so versteift drauf, dass sie sich bei den Herren anstellen, dass bei den Damen nichts mehr los war und ein paar schlaue Damen einfach durchspaziert sind zu den Damentoiletten.
Ja.
Weil alle waren so schlau, dass sie sich bei den Herren anstellen, haben wir gedacht, da schaut's, sah wieder, irgendwie, so schließt sich der Kreis
nochmal. Menschen sind Tiere der Logik.
Ja, ein bisschen schon.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6